Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands und der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit Weinfurt Media. Auch heute habe ich Dennis Buchmann, Ferdinand von Stolzmann, kurz Ferdi, an meiner Seite.
Moin Dennis.
Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, aber erzähl mal, wer sind denn unsere Gäste heute?
Ja, zwei ganz spannende und interessante Personen, nämlich Stefan Dahrendorf und Katrin Sattelmeier. Das sind die beiden neuen Präsidenten des Hamburger Hockeyverbandes und das auch erst seit Ende Juni. Dementsprechend jetzt noch eine ganz heiße Personalie vom Transfermarkt, wenn man so will. Deswegen herzlich willkommen an uns beide.
Hallo ihr beiden.
Hallo ihr beiden.
Wenn ich mir jetzt so die Liste der ehemaligen Präsidenten angucke, dann waren da häufig nur ein Name, der da stand. Deswegen gleich mal die Frage, gab es schon mal so eine Doppelspitze wie euch beide?
Nein, wir sind tatsächlich die erste Doppelspitze in Hamburg.
Und wie kam es dann dazu, dass es jetzt dieses neue Modell dann gibt mit euch?
Na, wir haben im Hockey generell in Hamburg natürlich auch zwischen dem weiblichen und dem männlichen Bereich ein sehr ausgeglichenes Verhältnis. Das ist eigentlich immer so 50-50 und uns liegt schon immer daran, das im Vorstand auch repräsentiert zu haben. Und jetzt war die Idee, dann machen wir das doch auch auf der Präsidentenposition so, dass wir da eine Gleichverteilung haben.
Also geballte Kompetenz, Gleichberechtigung, wie das heutzutage sein sollte.
Absolut.
Ihr wart ja schon davor auch aktiv im Vorstand des Verbandes. Inwiefern hat sich jetzt euer Umfang geändert?
Das ist wirklich eine gute Frage. Der Umfang, der zeitliche Umfang ändert sich eigentlich nicht sehr stark. Aber dadurch, dass wir jetzt zu zweit in dieser Präsidentenposition sind, haben wir gesagt, das alleine füllt uns wahrscheinlich noch nicht aus. Wir haben also beide auch noch, vielleicht kommissarisch, vielleicht auch für längere Zeit, eins der Vorstandsämter inne. Ich kümmere mich nach wie vor um den Bereich Hockey Erwachsene. Und Katrin?
Ich kümmere mich um den Bereich Sportentwicklung.
Wie kam es jetzt für euch zu dem Schritt? Ich gebe meinen Posten jetzt nicht unbedingt auf, aber ich nehme noch mal den Präsidentenposten mit dazu. Warum ist da jetzt die Entwicklung bei euch dann gekommen?
Ja, es ist eben eigentlich umgekehrt gewesen. Ingo Heidebrecht, der das bisher ja so viele Jahre so wunderbar gemacht hat, hat gesagt, altersbedingt ist jetzt mal die Zeit gekommen, Platz zu machen, sich zurückzuziehen. Dann haben wir uns zwar erst dagegen gewehrt, dann hat er es aber doch gemacht und dann haben wir überlegt, wie machen wir jetzt weiter. Dann kam es zu dieser Lösung im Präsidentenamt und dann haben wir gesagt, dann behalten wir auch noch weitere operative Aufgaben mit dazu. Und das beantwortet auch ein bisschen die Frage, wie groß der Aufwand ist. Es ist tatsächlich jetzt so, dadurch, dass wir schon vorher Erfahrungen in anderen Positionen gesammelt haben, ändert sich da nicht viel. Und dadurch, dass unser Vorstandsgremium jetzt, ich nenne das mal klein und kompakt ist, sind wir in vielen Entscheidungen sehr schnell. Das ist ein sehr angenehmes Arbeiten.
Wie groß ist das Gremium?
Oh, jetzt muss ich mal schnell nachrechnen. Also, wir sind jetzt zu zweit im Präsidentenamt. Dann haben wir einen Vorstand für den Bereich Schiedsrichter. Dann haben wir einen Vorstand für den Bereich Finanzen natürlich.
Einen stellvertretenden
Präsidenten. Und dann haben wir die Bereiche Jugend abgedeckt mit zwei Personen. Und wen habe ich vergessen? Ich glaube, jetzt habe ich an alle gedacht. Hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen.
Du hast gerade schon, oder auch gerade schon angesprochen, wie das Arbeiten dann sozusagen in diesem Ehrenamt aussieht, mit kommissarischen Aufgaben unter anderem. Aber was genau, so an einem vielleicht wirklichen Beispiel kann man sich da jetzt als Externer vorstellen? Was genau macht ihr dann jetzt als Präsidenten?
Also man muss sich ja bei so einem Landesverband immer klar machen, was das ist und auch was das nicht ist. Die Arbeiten mit Jugendmannschaften, mit Kindern, mit Trainern, mit den Anlagen, das passiert ja alles im Verein. Das ist ja alles nicht Verbandsarbeit. Und dann muss man sich vorstellen, über uns gibt es den Deutschen Hockeybund, der kümmert sich um die Kaderteams im Erwachsenen- und Jugendbereich. Über uns gibt es die Hockeyliga. Das alles ist nicht Arbeit des Hamburger Hockeyverbandes, ist nicht Arbeit der Landesverbände, sondern die Landesverbände sind verantwortlich, was jetzt den sportlichen Teil angeht, für Oberligen abwärts im Erwachsenenbereich und natürlich viel umfangreicher für den gesamten Jugendspielbetrieb. Das heißt, Verbandsarbeit ist Organisationsarbeit, aber das eigentliche Tagesgeschäft, das Operative, das Kommunikative, das ganze Trainingsgeschäft passiert alles im Verein und da ist es noch wesentlich mehr Arbeit. Ich kann das aus vielen Gründen sagen. Einer ist, ich war in einem Verein mal Jugendvorstand und da muss man deutlich mehr Zeit einsetzen, weil einfach jeden Tag wahnsinnig viel los ist.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Vergessen hast du noch, dass wir auch letztendlich auch Schnittstelle und Ansprechpartner für die Stadt sind. Also wir haben tatsächlich eher so die übergeordneten, nicht unbedingt tagesaktuellen Aufgaben auszufüllen. Dafür haben wir tatsächlich auch in unserem Vorstand unsere Vorstände, die da deutlich näher dran sind und deutlich mehr im Tagesgeschäft verhaftet sind, als wir beide das jetzt tatsächlich sind.
Heißt mit der Stadt im Austausch, geht es dann darum Fördermittel oder was genau ist dann da Thematik?
Was aus unserer Sicht auch besonders von Bedeutung ist, insbesondere aktuell wird der neue Sportfördervertrag ausgehandelt zwischen dem Hamburger Fußballverband, dem HSB und der Stadt Hamburg. Und der wird sicherlich eben auch die Grundlage sein für das, was eben für die Verbände und für die Vereine an Fördermöglichkeiten vorhanden sein wird. Und all diese Dinge, da sollte man sein Ohr dran haben und wenn es möglich ist, auch versuchen, eben Einfluss zu nehmen. Und das sehe ich auch als eine unserer etwas übergeordneten Aufgaben als Präsidenten dieses Verbandes, der ansonsten im Tagesgeschäft hervorragend von unseren anderen Vorständen geleitet und geführt wird.
Vielen Dank für die Ergänzung. Also jetzt habe ich auch ein besseres Bild, was ihr wirklich so macht. Aber ich kann mir vorstellen, ihr seid nicht morgens aufgewacht, habt gesagt, oh, Hockeyverband, die brauchen neue Präsidenten, wir machen das mal. Es gibt bestimmt eine Vorgeschichte. Wie seid ihr ursprünglich überhaupt mal zum Hockey gekommen?
Also ich bin zum Hockey gekommen, also als ich geboren wurde, hat mein Vater gerade Hockey gespielt. Er hat das Hockeyspiel allerdings natürlich erst zu Ende gespielt, bevor er dann zu meiner Mutter in den Kreissaal gekommen ist. Also das Erste, womit ich tatsächlich, oder eine der ersten Dinge, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, ist mein hockeyspielender Vater. Und dabei ist es dann eben auch geblieben. Also bei mir ist das sozusagen in die Wiege gelegt worden.
Bei mir war es nicht wesentlich anders. Meine beiden Eltern haben Hockey gespielt, sich dabei auch also im Hockeyverein kennengelernt, sodass es die ersten Fotos von mir mit Hockeyschläger gibt. Da war ich 2 Jahre alt, da war der Schläger noch eine Ecke größer als ich. Und dann bin ich immer dabei geblieben. Kinderhockey, Jugendhockey, Schulhockey, Hamburger Auswahl gab es damals. Auch so Landeswettbewerbe gibt es ja heute auch noch. Und dann bis in den Erwachsenenbereich und bis heute. Gerade gestern, 10.30 Uhr, habe ich wieder, ich sage immer gerne, mit den ganz Alten gespielt. Der Älteste ist 80. Also Hockey ist ein Sport fürs Leben.
Katrin, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch noch auf dem Platz aktiv?
Ja, ich habe auch tatsächlich gestern gespielt. Ich habe um 20 Uhr abends gespielt in der zweiten Verbandsliga mit dem HC St. Pauli. Haben wir ein faires 1:1 gegen den SV Bergstedt geschafft.
Neuer Vorgänger Ingo Heidebrecht war extrem lange im Amt, 16 Jahre. Ich will jetzt gar nicht fragen, wie lange seid ihr denn im Amt? Aber vielleicht erstmal, wie lange geht jetzt die erste Periode?
Ja, es wird alle 2 Jahre gewählt und das ist ja immer ein bisschen zweischneidig. Also im Prinzip ist es ja so, wenn man in so ein Ehrenamt kommt, ganz egal wo, dann lässt einen im Zweifel keiner mehr raus, auch wenn man es wollte. Wenn ich an unseren Freund Michael Schütte denke, dann ist der in seinen Ämtern schon so lange, ich glaube, da waren wir noch Jugendliche. Also, ja. Und der sagt immer, das ist für immer. Natürlich ist man jederzeit bereit, diese Ämter auch wieder aufzugeben, aber Voraussetzung ist ja, dass irgendwer anders es dann macht und im Grunde genommen freuen sich alle, wenn Menschen bereit sind zu kandidieren. Und ich kann es nur nochmal sagen, wir sprechen jetzt gerade über den Verband, aber das ist ja in jedem Verein so. Also wir erleben es ja jedes Mal auf unseren Mitgliederversammlungen, wenn sich da Freiwillige finden, die Arbeit übernehmen, das ist doch immer super, genauso muss das sein und deswegen bleiben wir so lange, wie es passt.
Ingo wurde auch zum Ehrenpräsidenten dann ernannt, aufgrund seiner langjährigen Arbeit. Was hat seine Arbeit vielleicht im Großen und Ganzen ausgezeichnet? Wo wollt ihr bei ihm anknüpfen? Was kann man vielleicht auch noch verändern?
Ich finde, Ingo hat ganz viel stilprägend gewirkt. Ingo hat immer versucht, den Kompromiss zu finden. Er hat immer versucht, der Verbandsarbeit, aber auch dem Sport insgesamt zwar Bedeutung zu geben, zugleich aber zu sagen, wir sind nicht alles und wir sind nicht das Wichtigste. Er hat Hockey immer verstanden als auch ein bisschen eine gesellschaftliche und auch soziale Verantwortung. Also er hat uns da, finde ich, viel Haltung vorgelebt und mit auf den Weg gegeben. Und da werden wir auf jeden Fall versuchen anzuknüpfen. Operativ verändern sich natürlich Dinge. Es gibt mehr Digitalisierung als vorher, andere Anforderungen an den Sport. Aber das ist für mich Tagesgeschäft, dieses Langfristige, die Grundlagen, die er uns mitgegeben hat, von denen zehren wir.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe zwar im Vorstand selber noch nicht so lange mit Ingo so lange gearbeitet gehabt, bis wir diesen Wechsel hatten. Ich war ja nur die letzten 2 Jahre im Hamburger Hockeyvorstand, aber ich habe Ingo auch schon erlebt als Hockeyobmann der ersten Hockeyherren des HTHC, als Stefan da noch erste Herren gespielt hat und ich erste Dame gespielt hat. Also da war er schon aktiv. Er war auch schon in meinem Heimatverein, dem HTHC, als Hockeyjugend oder als Hockeyvorstand tätig. Also ich kann mich da Stefans Ausführungen nur anschließen. Also ich habe ihn auch als unglaublich loyalen und mit wertebasierten, hockeybegeisterten Menschen kennengelernt. Und das ist genau das, was, wofür Hockey meiner Meinung nach steht und was wir dann auch dann versuchen wollen fortzusetzen.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Feld- oder Heimhockey?
Feldhockey.
Homeoffice oder im Büro arbeiten?
Büroarbeiten.
Frühling oder Herbst?
Herbst.
Jetzt als Präsidentinnen seid ihr entsprechend umfangreich gefordert, aber es ist am Ende des Tages ja ein Ehrenamt. Was macht ihr denn privat beruflich?
So das Übliche, was man so macht, wenn man Hockey spielt. Also ich bin von Haus aus Rechtsanwältin und habe eine Kanzlei, in der ich als Anwältin und als Notarin tätig bin.
Ich habe lange in Unternehmen in Personalabteilungen gearbeitet, als Personalleiter, aber auch in Personalentwicklungsbereichen und mich dann vor 10 Jahren selbstständig gemacht und habe ein kleines, ich würde sogar sagen sehr kleines Unternehmen, mit dem wir Personalentwicklung in dem Sinne betreiben, dass wir Menschen unterstützen, die ihre Arbeit verloren haben und eine neue Arbeit suchen.
Ihr seid ja beide selbstständig tätig. Wie sieht so ein Tag typischerweise bei euch aus? Und wie kann man sich den Spagat zwischen Selbstständigkeit, da ist man ja auch wirklich tagtäglich gefordert, und Ehrenamt dann die richtige Balance finden?
Also der große Vorteil der Selbstständigkeit ist, dass man sich die Zeit selber einteilen kann, dass man also nicht eingebunden ist in feste Vorgaben, die man einzuhalten hat. Und das macht es natürlich leichter, sich dann auch die Zeit für das Ehrenamt dann zu nehmen, wenn es anfällt, und zu arbeiten, wenn es anfällt. Das ist, macht das Ganze, glaube ich, sehr, sehr viel leichter.
Noch eine andere Entwicklung kommt dazu. Früher fand Ehrenamt sehr stark in persönlichen Treffen statt. Das heißt, man verabredete sich für abends in irgendeinem Clubhaus und die Sitzungen dauerten dann immer länger, als man wollte. Heute findet das Ehrenamt ganz stark in Form von E-Mail-Austausch statt, in Form von Telefonaten statt, in Form von Videokonferenzen statt. Und da wir beide einen Büroalltag haben, lässt sich das in den super integrieren. Deshalb finde ich das fast einfach, das miteinander zu kombinieren. Und es ist natürlich auch schön, durch die Selbstständigkeit muss man nicht immer gucken, wer nun gerade beobachtet, ob man am Bildschirm irgendwas anderes macht. Das können wir halt frei entscheiden.
Heißt, die Grenzen verschwimmen da total. Kann man trotzdem grob sagen, so und so viel Zeit nimmt ein Ehrenamt dann doch in Anspruch?
Ja, ich habe das neulich auch mal überlegt, kann man das sagen? Wenn ich mir das ganze Jahr angucke, glaube ich, ist es eine halbe Stunde am Tag. Aber das ist ein total schiefes Bild, denn wenn die Saison anfängt oder Vorbereitungen laufen oder gerade Entscheidungen zu treffen sind, dann ist das auch mal ein halber Tag. Aber dafür ist es dann in den Sommerferien auch mal 3 Wochen gar nichts. Also das ist wirklich nur ein reiner Durchschnittswert.
Habt ihr für eure ersten 2 Jahre konkrete Ziele festgelegt?
Auch eine gute Frage. Konkrete Ziele festgelegt lässt mich denken an Unternehmen, in denen Ziele festgelegt werden mit Mitarbeitern und dann wird gemessen, sind sie erreicht. Ganz so funktioniert es im Ehrenamt nicht, obwohl ich ein großer Freund davon bin, erstens Ziele festzulegen, zweitens mal eine Ausgangslage zu bestimmen, eine Bestandsaufnahme zu machen und den Weg zu definieren, das Projekt dann zu formulieren. Ganz so haben wir es nicht gemacht, aber es gibt schon Themen, die uns besonders bewegen. Und dazu gehört auf jeden Fall das Thema Schiedsrichterei. Wo immer ich mit Menschen spreche und sage, ich bin im, oder mich Menschen ansprechen, so rum gesagt, du bist doch im Vorstand im Hockeyverband, kommt sehr schnell das Thema Schiedsrichter. Und das ist also offensichtlich, was alle bewegt, uns auch. Sodass, mal übergeordnet formuliert, die Aussage ist, darum müssen wir uns anders und mehr und vielleicht auch nochmal neu kümmern. Gleiches gilt jetzt ganz aktuell, ich hatte es vorhin schon gesagt, für das Thema Digitalisierung. Das ist ein Ziel, das hoffentlich jetzt nun dann auch bald umgesetzt ist. Insofern ist das nichts, was uns die nächsten 2 Jahre in dem Umfang beschäftigen soll, wie jetzt im Moment. Trainerinnen und Trainer, ganz explizit Trainerinnen, hätten wir gerne deutlich mehr, als wir heute haben. Das sind also Themenfelder. Ziele im Sinne von, das müssen jetzt so und so viele sein, haben wir nicht. Aber auf unserer Agenda steht das als Projekte.
Neues vom Hamburger Hockeyverband.
Liebe Hockeyfreunde, die Feldsaison der Jugend neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Wochenende, 28. und 29. September, finden viele Hamburger Endrunden der weiblichen und männlichen Jugend U12 bis U18 in Hamburg und Schleswig-Holstein statt. Alle Termine hierzu findet ihr auf unserer Webseite hamburghockey.de. Wir freuen uns sehr auf spannende Spiele und wünschen allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg.
Dann lass uns doch gleich mal über diese beiden ganz großen Themen sprechen. Wir hatten nämlich bei der letzten Folge Adi Passaraconda vom UAC da, der natürlich jetzt auch Schiedsrichter-Lehrreferent ist, Trainer-Lehrreferent, so rum. Und das passt das ja ganz gut. Und der hat uns natürlich über die neuen Strukturen berichtet, die es da jetzt gibt. Ist das jetzt erstmal der eine große Schritt oder ist von der Verbandseite im Kleinen, kann man das überhaupt noch eine Idee angedacht, wie man noch mehr Leute dahin bekommt?
Ich habe die Folge natürlich aufmerksam gehört, bin mit Adi ja auch im Kontakt. Wir müssen uns wieder überlegen, wer hat welche Rolle. Also der DHB mit Trainerausbildung, das reicht ja bis zum Studium oder nach der Abstufung der verschiedenen Trainerlizenzen, die man machen kann. Das ist nicht der Ausgangspunkt, mit dem wir es im Landesverband zu tun haben. Wir gucken hier auf die Vereine, in denen Jugendliche mal als Co-Trainer irgendwo wirken, vielleicht so einen ersten kleinen Trainerschein machen, wo Erwachsene, deren Kinder, also Eltern, deren Kinder Hockey spielen, plötzlich in die Situation kommen, dass sie Betreuungsaufgaben übernehmen sollen, dann vielleicht ein bisschen Spaß daran finden und sogar noch ein bisschen mehr machen wollen. Also wir kommen im Verein und im Landesverband, ich nenne das mal von der Basis, und die zu unterstützen, das muss unsere Aufgabe sein. Dazu gibt es vom DHB, wir haben es ja dann auch in der letzten Folge gehört, jetzt auch Angebote, die digital funktionieren. Das heißt, wenn ich mich für die Themen interessiere, kann ich so erste Kenntnisse, erstes Wissen aufbauen, indem ich digitale Trainingseinheiten wahrnehme. Und darüber soll dann ein bisschen Praxisbezug kommen, der Spaß daran kommen und man soll dabei bleiben. Bei allem, worüber wir sprechen, sprechen wir ja über Freizeit. Also muss Spaß machen. Und den zu unterstützen, die Geschichte so zu erzählen, dass alle Spaß dran haben, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe.
Ja, auch wenn wir hier in Hamburg in der Spitze im Hockey sehr erfolgreich sind, die Basis ist ja immer der Breitensport. Trainerausbildung ist ja auch die Basis, um Kinder, Schüler zu motivieren, sich dem Hockeysport anzuschließen. Wie sieht es denn da grundsätzlich zahlentechnisch bei uns aus? Wie viele Menschen spielen hier in Hamburg Hockey?
Ja, wenn wir es genau wüssten. Also wir arbeiten immer mit der Zahl 10.000, aber es gibt natürlich wahrscheinlich auch den einen oder die andere, die dann gar nicht mehr im Verein gemeldet sind, aber vielleicht trotzdem noch spielen.
Und wie sieht es mit dem Wachstum aus? Werden es mehr oder stagniert es?
Es stagniert. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das keine große Wachstumsgeschichte, aber es werden auch nicht weniger. Wobei das natürlich auch nur ein Teil der Wahrheit ist. Es kommen ja immer wieder wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche nach. Wenn ihr in den Vereinen unterwegs seid und seht, was da an sehr kleinen Kindern rumläuft, dann kommen die ja alle rein in die Clubs. Die Frage ist ja, wie können wir die Älteren dabei halten? Dann geht man zum Studium weg, dann kommt man irgendwann wieder. Das ist so eine relativ typische Geschichte. Und dann geben die einen oder anderen den Hockeysport auf und die dafür zu begeistern, über das Ehrenamt, über Breitensport, über Freizeitmannschaften, über Sixpack-Liga, wie heißt das bei euch? Ihr habt auch einen Pokalwettbewerb.
Ü30-Liga.
Über die Ü30-Liga dabei zu bleiben. Das müssen wir vielleicht noch spannender erzählen.
Da würde ich noch mal einhaken wollen. Das sehe ich genauso, wo ich da gerade in diesem Bereich noch so einen kleinen blinden Fleck sehe, ist im Erwachsenen-Freizeit-Damen-Hockey-Bereich. Also wenn wir uns den Hockey-Bereich im Herrenbereich angucken, dann wird man fast in jedem Verein feststellen, dass es jenseits der 18 und jenseits der Leistungsmannschaften noch x verschiedene Mannschaften gibt, in denen man sich als Hockeyspieler gleich jeden Alters und egal welcher Leistungsstärke noch betätigen kann, während das erstaunlicherweise auch heute noch immer im Damenhockey nicht der Fall ist. Also wer im Damenhockey aus den ersten Mannschaften rauswächst, der wächst häufig ganz raus und kommt allenfalls nochmal als Betreuerin der eigenen Kindermannschaft wieder. Und für diesen Bereich gibt es aus meiner Sicht in Hamburg, bundesweit wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen auch in Hamburg, noch blinde Flecken, wo man noch durchaus Potenziale heben könnte, auch Hockeyspielerinnen jenseits der 18 und jenseits des Leistungshockeys dann im Hockey zu behalten und da Angebote zu schaffen. Neben der Ü30-Liga, das ist das einzige Angebot, das wir hier in Hamburg haben. Das ist mehr als in anderen Verbänden, aber das ist eben nur ein Angebot. Und das etwas breiter aufzufächern, ähnlich wie bei den Herren, wäre etwas, was man durchaus auch als Ziel formulieren könnte und angehen sollte.
Ist das dann Aufgabe des Verbandes, die Ligenwettbewerbe zu schaffen oder erstmal der Vereine selber die Mannschaften aufzustellen?
Also es geht ja immer darum, wer die Initialzündung für so eine Organisation übernimmt. Diese Sixpack-Liga zum Beispiel, die wird gar nicht von uns als Verband organisiert, sondern die organisieren sich selbst. Also da gibt es offenbar Menschen, die gesagt haben, wir wollen das unbedingt und wir machen das. Die Ü30-Liga wird vom Verband organisiert, also es ist sicherlich einfacher, wenn der Impuls von Verbandsseite ausgeht, um die Menschen überhaupt erstmal zusammenzubringen und das Interesse zu wecken, so etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Denn daran scheitert es. Ich kenne in meinem Umfeld auch unheimlich viele, mit denen ich zusammen Hockey gespielt habe, die halt irgendwann aufgehört haben und die möglicherweise wieder zurückkommen würden, wenn sie denn ein Angebot hätten. Und ich glaube, das kann man dann zentral von Verbandsseite vielleicht besser initiieren, als es den Leuten selbst zu überlassen.
Hey! Time out. Finanzwissen.
Heute geht es um künstliche Intelligenz oder auch kurz KI bei der Geldanlage. Wir sind überzeugt, dass die KI zukünftig AnlegerInnen dabei helfen kann, klügere Finanzentscheidungen zu treffen. Das liegt daran, dass die KI Zugriff auf umfangreiche Forschungsergebnisse hat und somit erklären kann, wie Finanzmärkte funktionieren. So sollten zumindest die schlimmsten Fehler vermieden werden und da ist bei der Geldanlage schon viel gewonnen. Was Stand heute und vermutlich auch zukünftig nicht funktionieren sollte, ist es, die nächsten Kursraketen mittels KI im Voraus zu erkennen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie, wo gezeigt wurde, dass KI-gestützte Fonds durchschnittlich deutlich weniger Geld verdienen als der Markt.
Ein Punkt, Stefan, den du gerade noch angesprochen hattest, den ich jetzt nur aus den letzten Jahren allzu gut kenne, sind viele junge Spieler, die aufgrund des Studiums in eine andere Stadt ziehen und da Hockey spielen. Also Köln zieht ja gute Spieler aktuell nur so an mit der Sporthochschule. Mannheim vergibt auch viele Stipendien, wo auch viele Hamburger mittlerweile hingewechselt sind. Wenn ihr auch mit der Stadt im Austausch seid, ist da auch irgendwas im Plan oder gibt es schon etwas, dass man mehr Stipendien vergibt, um gute Sportler in Hamburg zu halten und auch herzulocken?
Das sind tatsächliche Aktivitäten, die über die Vereine typischerweise laufen, die ihre Kontakte zu Universitäten halten, egal ob privat oder staatlich, und die da eine ganze Menge machen können. Wir müssen hier, finde ich, aber wieder unterscheiden. Jetzt sind wir wieder im Spitzenbereich. Also es Mannheim, Köln, in Hamburg ganz viele spielen in der Bundesliga, aber es sind doch relativ wenige. Und man muss ja auch umgekehrt sagen, Hamburg hat auch eine große Anziehungskraft. Es kommen ja auch viele her. Das hat mit der Stadt zu tun und das hat auch mit der Professionalisierung zu tun, die in der Liga stattfindet, die ich sehr begrüße. Ich finde das völlig richtig, dass sich der Sport professionalisiert. Von der Zahl her gibt es aber viel mehr Spielerinnen und Spieler, die nicht in diesen Ligen spielen und die sollen bleiben oder wiederkommen. Das ist jetzt als Landesverband für uns auch ein wichtiges Anliegen.
Ab Oberliga ist dann wieder Verbandssache, alles drüber dann wieder verbandsübergreifend, weil dann mehrere Bundesländer zusammenkommen. Wie seht ihr da die sportliche Situation sowohl in der Breite als auch vielleicht auch im Niveau, was wir hier haben in Hamburg?
Wir haben in Hamburg ein sehr gutes Niveau verglichen mit anderen Bundesländern. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass wir ganz kompakt auf sehr engem Raum wahnsinnig viele Vereine und Mannschaften haben. Ein Grund ist, dass wir hier mit den Bundesliga-Teams eine sehr hohe Qualität haben. Und wenn die älter werden, dann spielen die immer noch gerne weiter. Das heißt, die Qualität bleibt, auch wenn sie älter wird. Und wir haben den Vorteil gegenüber vielen Flächenbundesländern, dass es da viel schwieriger ist, den Spielbetrieb so zu organisieren wie hier. Also wir haben eine tolle Ausgangslage, die wir auch wirklich super nutzen seit vielen, vielen Jahren. Deshalb sind wir von dem Aspekt her, könnten wir nicht glücklicher sein.
Ja, dann werfen wir einen Blick zurück auf die Jugend. Die Endrunden, die starten demnächst. Gibt es irgendwelche Geheimtipps, Teams, Vereine, auf die ihr setzt?
Gar nicht. Interessante Frage. Die sind ja schon gestartet. Aber jetzt geht es so langsam Richtung deutsche Meisterschaften. Für fast alle Jugendlichen ist es ein wahnsinnig großes Erlebnis, an diesen Meisterschaften teilzunehmen. Ich sage deshalb für fast alle, weil es für einige wenige dann auch zu so einer Art, ich will nicht sagen Routine wird, aber zu einem wiederholten Erlebnis, was auch großartig ist. Aber wenn ich mir Vereine dann aus auch anderen Landesverbänden angucke, zu denen man dann ja auch reist, um da die Vorrunden zu spielen für die deutschen Meisterschaften, wenn da die letzten vier Mannschaften sind, das ist einfach wahnsinnig aufregend mit der Reise, der Übernachtung, den Vorbesprechungen, dem Training dafür. Ja, der HTHC hat den Jugendbereich sehr stark dominiert in den letzten Jahren, super Arbeit geleistet. Aber es war auch schon mal der UHC, der so gut dastand. Es war Alster, die so gut dastanden. Immer wieder stehen die Vereine mit ihren Jugendmannschaften in einem sehr gesunden, aber dann gelegentlich auch intensiven Wettbewerb, wenn es um die Jugendmeisterschaften geht. Wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt bei den Jugendendrunden, also da kommen viele Bundesligaspiele nicht mit, da ist richtig Stimmung. Also das ist immer wieder, jedes Jahr ein großer Spaß.
Geführt, du hast es eben auch aufgeführt, sind das tendenziell eher die größeren Vereine, die in der Jugend eine Rolle spielen. Ist das ein Eindruck, der täuscht, oder konzentriert sich doch da gerade vielleicht die Spitze sehr stark?
Noch ein spannendes Thema, Katrin, ich rede mich hier in Rage, du unterbrichst mich vielleicht. Das Thema ist hier Breitensport, das Thema ist Wechsel in der Jugend, das Thema ist die Frage, wie gehen wir denn damit um, dass aus den Vereinen, die nicht zu den Großen zählen, immer wieder zu einer bestimmten Zeit die Besten abwandern, weil sie sich in anderen Teams noch mehr sportlichen Erfolg erhoffen. Und das ist eine Sorge, die wir haben. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass im Alter von 12 oder jünger Kinder von einer Stadt in die andere zum Training gefahren werden müssen. Das ist aber etwas, was wir als Verband nicht, das kriegen wir nicht geregelt, weil wir keine Vereinswechsel verbieten können, wollen wir auch gar nicht. Was wir hinkommen können, und das versuchen wir schon seit langem, ist Transparenz zu schaffen. Also wir hätten es sehr gerne, es gibt dafür auch Vorschläge für Regelwerke, die sogenannte Rostocker Erklärung und andere Ansätze. Wir hätten es gerne, dass diejenigen, die sehr leistungsstark sind und die einen Wechsel beabsichtigen, darüber mit ihrem Heimatverein und den Trainern sprechen und dass man gemeinsam überlegt, was ist denn für die Jugendlichen jeweils das Beste. Die Effekte sind häufig, dass andere mitgehen und gelegentlich, dass Mannschaften dann nicht mehr spielfähig oder jedenfalls nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Thema Breitensport hatten wir vorhin schon. Wir brauchen die Breite, um Spitze zu haben. Wir brauchen viele Mannschaften, damit im Jugendbereich möglichst lange, möglichst viele Mannschaften gegeneinander spielen können. Sonst tun wir uns auch in der Spitze keinen Gefallen.
Bin ich bei euch? Also ich habe es wirklich am eigenen Leib erfahren. Ich bin beim TTK, heißt auch eher ein kleinerer Verein außerhalb. Auch im Dorf hat auch nicht das größte Einzugsgebiet. Und dann mittlerweile habe ich gesehen, bei uns im Verein haben wir keine Jugendmannschaft mehr, die Regionalliga spielt, sondern nur noch Oberliga. Und Regionalliga sind halt wirklich als der HTC, Clipper, Floppig, jetzt Polo mittlerweile, die auch recht groß geworden sind. Aber egal auf welchem Level, ein Thema, das da wichtig ist, das hattet ihr auch genannt, was euch wirklich am Herzen liegt, sind die Schiedsrichter. Da hatten wir auch erst in der vorletzten Folge, also wir können den roten Faden weiter runterspielen, hatten wir Maja da, die sehr viel im Schiedsrichterwesen macht und die hat erzählt, sind aktuell zu wenig, wir bräuchten dringend Leute. Ist das ein Eindruck, den ihr natürlich dann auch teilt wahrscheinlich und wie könnt ihr das Problem angehen?
Ja, alle Hockeyverbände in Deutschland und den teilen auch viel mehr Sportarten. Das ist jetzt nicht nur ein Hockeyphänomen. Ihr hattet Maja ja schon zum zweiten Mal zu Gast im Podcast, was kein Zufall ist, denn Maja oder jetzt bei uns ja im Hamburger Verband Malte als Vorstand jetzt für den Schiedsrichterbereich engagieren sich seit Jahren sehr, nicht nur indem sie selber Bundesliga pfeifen und damit Vorbild sind, sondern auch in der Ausbildung jugendlichen Nachwuchses. Gemeinsam sind wir im Moment dabei zu überlegen, wie wir und von welchen Seiten wir das Thema angehen können. Es gibt eigentlich nicht so viele Varianten. Man kann entweder Zwang ausüben und den Vereinen sagen, ihr dürft nur Mannschaften melden, wenn ihr auch Schiedsrichter mitmeldet. So in der Jugendregionalliga. Wir haben den Appell, also wir können sagen, liebe Vereine und liebe alle, lasst uns doch mal kümmern. Und wir haben, ich nenne das mal Kommunikationsmöglichkeiten, die Geschichte des Schiedsrichters so zu erzählen, dass das Spaß macht, dass das was ist, worauf man sich freut, dass man weiß, man ist Teil des Sports. Schiedsrichter sein heißt Sportler sein und nichts anderes. Das können wir sicherlich gemeinsam noch weiter ausbauen und verbessern, finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Sportübergreifendes Problem sicherlich auch der Respekt gegenüber Schiedsrichtern, die Akzeptanz. Also im Hockey ist es ja noch deutlich gesitteter als in manch anderer Sportart, was man da für grausame Geschichten hört. Aber trotzdem muss man als Schiedsrichter, als Schiedsrichterin schon dickes Fell mittlerweile mitbringen. Inwiefern kann man da auch eher auf die Spielerseite einwirken, dass es durch besseres Verhalten attraktiver wird?
Also das sind tatsächlich Dinge, die wir eben jetzt im Moment diskutieren und diskutieren werden, insbesondere auch mit Malte, weil ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt, das Thema Respekt. Ich bin auch der Meinung, dass man das Bild des Schiedsrichters einfach, dass man den Leuten klar machen muss, dass eben der Schiedsrichter Teil des Sportart ist und nicht die auf dem Platz beteiligten Mannschaften und die Zuschauer, die Gegner des Schiedsrichters sind. Denn ich meine, Schiedsrichter zu sein ist Es ist ja ein Sportler, der genauso zu Olympia, sich für Olympia qualifizieren kann, sich für Meisterschaften qualifizieren kann. Das ist das, was diesen Job eigentlich interessant machen sollte und müsste, wenn da eben nicht der Teil des fehlenden Respekts da wäre. Und das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, Überlegungen anzustellen, wie wir das hinkriegen, welche Mechanismen es geben kann, darauf hinzuwirken, dass der Respekt vor dem Schiedsrichter einfach wieder wächst. Und aus meiner Sicht wäre eben eine Maßnahme, dass man sehr intensiv darüber nachdenken sollte, welche Möglichkeiten es gibt, die Spielenden, ja, den Schiedsrichter wieder in die Mannschaft zu bringen. Dass also jeder, der meckert, weiß, wovon er redet oder selber schon mal in der Situation war, gepfiffen haben zu müssen. So, das sind Überlegungen, die wir da anstellen, aber das ist, glaube ich, der Knackpunkt, über den wir irgendwie hinwegkommen müssen, denn die Entwicklung auch am Hockeyspielfeldrand, die wird auch immer lauter, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wenn es mittlerweile man fast den Eindruck hat, es ist schon eine Art Sport, sofort loszupöbeln, wenn der Anpfiff losgegangen ist, da ist noch gar nichts passiert und da meckern die Ersten schon. Da sieht man irgendwie schon, dass es auf der Ebene einfach falsch läuft. Und da müssen wir durch Aufklärung und möglicherweise aber auch durch Regelwerk versuchen, entgegenzuwirken.
Ich bin da ein bisschen weniger kritisch. Ich möchte nicht so tun, als wäre es früher nicht so gewesen. Also ist es jetzt wirklich eine Verschlechterung? Gefühlt, naja, vielleicht wird es manchmal ein bisschen lauter, aber dass es Kritik an Schiedsrichterentscheidungen gab, das ist jetzt kein völlig neues Phänomen, ist auch nicht nur ein Phänomen im Hockey. Du als Fußballfan, Katrin, kannst da sicherlich noch ganz andere Geschichten erzählen. Das, was wir aber erreichen wollen, geht so ein bisschen natürlich in die Richtung von dem, was der Fußball gerade macht, diese Kapitänsregel, also dass nicht jeder mit dem Schiedsrichter sprechen darf, das geht im Hockey nicht. Finde ich nicht ganz so einfach, weil wir da diese Wechselmöglichkeiten haben, die andere sind. Also manchmal ist der Kapitän dann gerade nicht da. Aber in die Richtung sollte es gehen. Und auch da muss man ja sagen, die Sanktionsmöglichkeiten sind ja schon da. Also ich kann ja schon vom Platz stellen, ich kann auch Trainer, auch Ersatzspieler quasi schon mit Zeitstrafen belegen. Ist ganz viel da. Also ist auch die Frage, wie wird das umgesetzt? Wie schaffen wir es, dass die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sich auf dem Platz wohlfühlen, dass sie ihre natürliche Autorität haben, weil sie einfach gut zu dem Spiel und dem Geschehen passen, das es da gibt. Mein Wunsch ist, dass alle, die spielen, auch pfeifen können. Es müssen nicht alle, die spielen, auch gerne pfeifen, aber diese Perspektive mal gesehen zu haben, finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass das zum Trainingsalltag gehört, dass im Kindertraining, im Jugendtraining alle mal 10 Minuten einfach pfeifen müssen und dass das ein Teil der Grundausbildung ist, um die sich dann auch eben die Trainer in den Vereinen schon mit kümmern, auch wenn das bisher gar nicht ihr oberstes Ziel ist, die wollen eigentlich was anderes erreichen in ihren Trainingseinheiten.
Ich hatte mir auch Gedanken gemacht, wie kann man das machen, habe auch geschrieben, ist es eine Möglichkeit, das Pfeifen als festen Bestandteil des Trainings einzuführen? Weil ich habe häufig das Gefühl, wenn ich irgendwo mal pfeifen soll, das kennt ihr ja bei der Oberliga zum Beispiel, ab der Oberliga gibt es keine Verbandsschiedsrichter mehr, zumindest nicht garantiert, da müssen dann die Vereine untereinander pfeifen und bekommen Plan. Heißt, alle 2-3 Jahre ist man selbst mal wieder in der Position, weil dann das Team einmal durchrotiert ist. Und dann merke ich jedes Mal, das ist verdammt schnell das Spiel, selbst auf Oberliganiveau und drunter. Und wenn du mal einen Fehler machst, du machst es nicht mit Absicht. Und ich glaube, da wird gleich die Sensibilität der Spieler selbst, sich in den Schiri hineinversetzen zu können, ein ganz wichtiger Punkt. Ist das was, wenn man sagt, das muss man im Verein schon noch mehr während des Trainings fördern? Was ihr vielleicht dann vorschreiben würdet, oder wollt ihr das eigentlich umgehen, dass ihr sozusagen mit einer Hand einfach drüber haltet und sagt, so muss es gemacht werden?
Ach, jetzt stellst du schon wieder so eine gute Frage, weil ich vorhin schon gesagt habe, wir sind im Freizeitbereich, das soll Spaß machen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass in den Freizeitbereich Begriffe gehören wie Vorschrift oder Regel oder Pflicht oder Sanktion. Einerseits. Andererseits haben wir keinen Spielbetrieb, wenn wir nicht auch ein paar Spielregeln haben. Also ansonsten ist das freies Spielen. Das funktioniert gar nicht. Regelwerke, ja, aber diese Regelwerke brauchen Akzeptanz. Es müssen alle verstehen, warum wir die Regelwerke haben. Ich finde, dass wir das bis hierhin im Großen und Ganzen, was unsere Spielordnungen angeht, unsere Regeln gut hinkriegen. Die sind bekannt und vertraut. Sind vielleicht nicht immer wahnsinnig lesefreundlich formuliert, aber immerhin, man kann damit umgehen. Deshalb geht es mir häufig mehr um den gesunden Menschenverstand, um das, was, ich nenne das mal, kulturell auf dem Platz passiert, als um die Vorschrift. Und wenn wir es nicht vorschreiben müssen, also ich würde ungern über eine Vorschrift in den Trainingsbetrieb eingreifen. Ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist.
Das sehe ich auch so. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, sozusagen als Einstieg, um den Kreis aufzubrechen, mal über eine Ergänzung von Spielordnungen nachzudenken, die jetzt nicht in den Trainingsbetrieb eingreift, aber die eben schon vorsieht, dass im Ergebnis jeder, der spielt, auch tatsächlich mal gepfiffen haben muss. Einfach, weil ich auch der Meinung bin, dass das Verständnis einfach geweckt werden muss. Nicht? Also es ist das Natürlichste von der Welt, dass man Fehlpass spielt und nicht sofort angeflaumt wird. Wenn man aber einen falschen Pfiff ableistet, dann wissen es alle besser. So, und ich glaube, dass sich da ein anderes Verständnis einspielen könnte, wenn jeder schon mal das Gefühl gehabt hat, nicht nur über den Ball zu schlagen, sondern vielleicht auch mal einen falschen Pfiff abgelassen zu haben.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Hey. Feld- oder Hallenhockey?
Für Halle nicht zu alt, es muss Feldhockey sein.
Homeoffice oder Büroarbeiten?
Ich gehe gerne ins Büro, weil das Arbeitsatmosphäre bedeutet, da, das ist mir lieber.
Alster oder Elbstrand?
Ich bin häufiger am Alsterstrand als am Elbstrand.
Hey. Ja, TrainerInnen werden ja auch immer gesucht. Über ein paar Reformen haben wir gesprochen. Wie schätzt ihr die Lage für Hamburg vor Ort ein?
Ja, hier gibt es natürlich auch wieder große Unterschiede zwischen den Vereinen, weil alle die Bundesligamannschaften am Start haben oder Leistungsmannschaften mit vielen Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Das war früher mal ganz selbstverständlich und das ist schon ein bisschen weniger selbstverständlich geworden, aber es gibt immer noch zum Glück viele Jugendliche, die da als erst Co-Trainer und dann Schritt für Schritt Trainer und Betreuer die Kinder- und Jugendmannschaften unterstützen. Vereine, die ein bisschen weniger stark aufgestellt sind, also in denen einfach weniger Mitglieder verfügbar sind, haben es ein bisschen schwerer. Es gibt Vereine, die sehr systematisch Trainerinnen und Trainer ausbilden, die auch ganz gezielt Trainerinnen oder Spielerinnen ansprechen, ob sie nicht Lust haben, einen Trainerschein zu machen und zur Unterstützung heranholen. Und genauso wie beim Thema Schiedsrichter braucht es in irgendeiner Form einen Sinn in der Sache, also so eine Art Belohnung. Wenn ich Trainerpersonal ausbilde im Verein, habe ich natürlich sofort eine Belohnung, weil ich meine Jobs besetzt bekomme. Das ist bei Schiedsrichtern mit dem Belohnungssystem für die Vereine vielleicht noch ein bisschen anders zu sehen. Aber tatsächlich können wir hier Angebote machen, Trainerausbildungsangebote, was auch passiert. Sie in sehr enger Abstimmung oder oft auch initiiert vom DHB, der das auch in mehreren Landesverbänden macht, auch bei uns. Und da gibt es dann theoretische Ausbildung, praktische Ausbildung, verschiedene Abstufungen und auf jeden Fall macht es großen Spaß, da mal reinzugucken und für sich dann die Erfahrung zu machen, macht das Spaß und will ich davon mehr, dann kann man das bis zum professionellen Hauptjob ausbauen und Trainerin oder Trainer werden.
Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, vielleicht so zum Abschluss, was ich immer wieder bei kleineren Sportarten, eigentlich auch im Fußball selbst lese, ist der Mangel an Ehrenämtern oder Leute, die sich ehrenamtlich beteiligen. Wie sieht es da beim HAV aus? Sucht ihr noch Leute? Braucht ihr noch Leute?
Ich sehe das auch in diesem Fall gar nicht so negativ. Also ich freue mich immer an denen, die da sind. Könnte man immer mehr Menschen im Ehrenamt gebrauchen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Eltern es gibt, die ihre Kinder von A nach B fahren, ist das schon Ehrenamt? Naja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bei uns ganz gut abgedeckt ist, weil es viele gibt, die sich engagieren. Wenn es jetzt konkret um Positionen geht, die zu besetzen sind, wenn man auf unsere Webseite guckt, kann man es sehen. Ich sage es hier gerne auch, wir suchen Staffelleiter. Die Arbeit der Staffelleiter ist ja, das ist ja gar nicht so viel. Naja, das ist immer beim Ehrenamt so, oder? Man bekommt gesagt, es wäre gar nicht so viel. Aber es ist natürlich so, dass man verantwortlich dafür ist, dass der Spielbetrieb in der jeweiligen Staffel, also in einer Gruppe von Mannschaften, Erwachsenen- oder Kinderspielbetrieb, Jugendspielbetrieb, während der Saison vernünftig abläuft, dass die Ergebnisse da sind, die Meldungen da sind. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir zur Hallensaison noch die eine oder andere Stimme von Interessenten hätten. Ich will es gar nicht Bewerbung nennen, denn es gibt kein Auswahlverfahren. Also wir freuen uns über Unterstützung. Meldet euch gerne.
Dann sagen wir vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und natürlich auch erstmal vielen Dank für das Engagement. Das ist natürlich immer nicht selbstverständlich. Das darf man neben dem Beruf, den man hat, finde ich, nicht vergessen, dass das immer was Freiwilliges ist, was nicht selbstverständlich ist für mich. Dementsprechend vielen Dank. Ich glaube, mit euch beiden haben wir ein energetisches, leidenschaftliches, hockey-erfahrenes Duo an der Spitze, auf das wir uns in den nächsten Jahren freuen können.
Vielen Dank für euren Besuch und die interessanten Einblicke.
Auch von unserer Seite herzlichen Dank.